Hallo und herzlich willkommen, liebe Extra-ETF-Community, zu einer neuen Folge unseres Talk-Formats. Ja, ihr habt es längst erkannt am Thumbnail. Eine neue Ausgabe des Extra-Magazins ist am Start, am Kiosk und bei uns im Shop erhältlich. Wir widmen uns den 10 goldenen Regeln der Geldanlage. Und wir wollen euch ein wenig Lust auf das neue Heft machen. Und dazu picken wir uns ein paar dieser Regeln raus und gehen darauf ein und zeigen euch, was sonst noch im Heft vertreten ist, sprechen über den ein oder anderen Artikel und hoffen, dass was für euch dabei ist und dass ihr direkt loswieselt und euch das Heft kauft. Da würden wir uns sehr freuen. Jetzt wünsche ich euch erstmal gute Unterhaltung bei unserem Video.
Ja, hallo, ja, ist schön, dass du wieder in München bist. Das ist ja immer schön. Vielen Dank. Wieder zu sehen. Diesmal besonders schön, denn unser neues Heft ist da. Ja. Es ist im edlen, goldenen Gewand sozusagen, die 10 goldenen Regeln für Anleger. Vielleicht fangen wir an mit dem Spiel. Jeder verrät einfach schon mal seine Regeln oder zumindest Teile davon.
Ja, absolut. Vorab möchte ich nur noch vorausschicken, dass wir uns jetzt für die 10 Regeln natürlich entschieden haben, weil es war ja super viel los an der Börse. Ne? Trump hat ja mit den ganzen Zolldiskussionen für ordentlich Wirbel gesorgt und wir haben uns natürlich gefragt, okay, was können wir jetzt eigentlich als Titel machen, was die Zeit natürlich auch überdauert. Denn es macht ja überhaupt gar keinen Sinn, wenn wir jetzt ein Krisenhandbuch zum Beispiel an den Start bringen und jetzt dann Ende Mai, wo das Heft erscheint, ist das alles schon wieder obsolet. Deswegen haben wir uns für 10 Regeln entschieden, die alles überdauern, die in Stein gemeißelt sind. Deswegen sind sie natürlich in Gold gehalten. Ja. Genau. Wir wollen ein Spiel spielen, 4 Regeln. Wollen wir von den 10 hier schon mal vorstellen.
Ja.
Und ja, welche hast du?
Also ich habe eine Regel, die ist, glaube ich, somit die wichtigste, zwar die langfristige Ausrichtung. Also ich meine, du kennst es ja am Aktienmarkt, man hat es ja auch jetzt wieder gesehen, wie kurzfristig, wie alles komplett durcheinander gewürfelt werden kann. Oder auch wenn du vergleichst, 1-2 Jahre, das kann zwischen minus 50 und plus 50% ja die komplette Bandbreite sozusagen in Rendite rauskommen.
Ja, absolut.
Und also wir haben festgestellt, beziehungsweise das Deutsche Aktieninstitut hat sich den deutschen Aktienmarkt angeschaut und da sieht man wirklich, das ist wie ein Trichter eigentlich. Also wenn du auf 20, 30 Jahre dir den Markt anschaust, das ist fast schon wie so eine magische Marktrendite, die da rauskommt, so von vielleicht 8% nominal. Und das läuft quasi wirklich trichterförmig drauf zu, also da kann man sich fast drauf verlassen.
Genau. Ja, cool. Wir haben es ja hier auch schon mal eingeblendet, ne? Weil wenn wir jetzt von Langfristigkeit sprechen, dann ist es ja meistens so, boah ja, super langweilig, ne? Was sie mir da erzählt, das erzählt ihr mir jedes Mal. Ja, ist halt auch einfach eine unumstößliche Regel, lege immer langfristig an. Wir könnten jetzt natürlich hier die Renditedreiecke beispielsweise zeigen und die meisten von unseren Zuschauerinnen und Zuschauern kennen die ja vermutlich auch. Ja. Aber das mit dem Trichter fand ich auch sehr interessant und du hast es ja gerade beschrieben, die Rendite nivelliert sich dann ein. Ne? Wir sehen dann ja am Anfang, die schwankt natürlich sehr, sehr stark, alles ist dabei, aber wer langfristig dabei ist, kann dann jetzt mit dem Beispiel am DAX gemessen,
ich finde 8% etwa. 8% nominal, genau.
Ja.
Ich finde auch, die Grafik kennt man auch vielleicht nicht so und das ist sicherlich wirklich eine wichtige Erkenntnis. Und hier hinten steht es ja auch Buy and Hold und das, glaube ich, ist da voll die Motivation auch. Und ich glaube, man hat auch als Anleger eine gewisse Sicherheit dann, auch wenn es jetzt mal wirklich runtergeht, dass man sagt, okay, langfristig, die Zahlen sind eigentlich massiv dahinter und man kann sich fast schon wie in der Naturgesetz, sage ich mal, drauf verlassen. Ja. Ist ja auch schon beruhigend eigentlich. Wichtig ist immer noch zu sagen, es ist nominal. Da kommen wir später nochmal drauf auf den Unterschied.
Ja, genau. Das ist ja noch in der weiteren
zwei Paar Stiefel.
Also da hast du noch eine weitere Regel draus destilliert. Ne?
Ja. Genau, aber langfristig, der Zinseszinseffekt, also ich glaube, Einstein hat es ja mal gesagt, ist ja das 8. Weltwunder. Also man kann sich schon drauf verlassen und sollte auch dabei bleiben.
Ja, stimmt.
Noch was anderes, was so ein bisschen Saisongeschäft ist, sage ich mal. Wir nehmen jetzt im Mai auf und da gibt es ja diese bekannte Börsenweisheit Sell in May. Also das heißt quasi, jetzt dürften wir schon gar keine Aktien mehr haben. Und das haben wir mal so ein bisschen beleuchtet. Also es ist, sage ich mal, vielleicht gehen wir kurz auf die Geschichte. Also es heißt Sell in May.
Ja.
But remember to come back on St. Lager's Day. Mhm. Also eigentlich sagt man meistens September, aber dieser St. Lager's Day.
Ja, das stimmt.
Der St. Lager's Day ist quasi so ein prestigeträchtiges Pferderennen in England gewesen früher. Gibt es, glaube ich, heute auch noch. Und sozusagen die Idee dahinter, die ganzen, sag ich mal, Großinvestoren in London im 19., 20. Jahrhundert haben sich dann über die Sommermonate zurückgezogen in ihr Landhaus oder ins Ausland. sind dann wieder zu diesem St. Lagers Day zurückgekehrt, also im September.
Ja, ja.
Und dann hat sozusagen die ganze Börse wieder ein bisschen Fahrt aufgenommen und die Stagnation, die Dürre ist sozusagen beendet gewesen. Es ist auch ein bisschen was dran. Also die Sommermonate sind historisch gesehen ein bisschen schwächer gewesen als die westliche Jahreszeit. Andererseits, wir haben Zahlen von Fidelity International, die haben eine Studie gemacht, und zwar von 1986 bis 2023, 37 Jahre. Und 23 Mal wäre es ein Fehler gewesen, auszusteigen. 14 Mal wäre es vorteilhaft gewesen. Mhm. Aber man kann sich da eigentlich nicht drauf verlassen. Also die Renditen sind ein bisschen schwächer gewesen, aber jetzt nicht so schwach oder gar als wirklich historisch gesehen oder wie soll man sagen, nachhaltig negativ, dass sich ein Ausstieg gelohnt hätte eigentlich.
Ja, ja, macht total Sinn. Also ich finde es, die Regel, die wir daraus ja abgeleitet haben, ne, ist ja, hinterfrage Börsenweisheiten. Ne? Ja. Das ist ja genauso wie im Fußball. Ja. Ne? Das ist, sind immer so goldene Worte und dann am Ende ist deren Wahrheitsgehalt nicht immer gegeben. Ne? Ja. Und jetzt haben wir jetzt hier bei Sell in May and Go Away, haben wir halt ganz klar festgestellt, okay, das ist in den meisten Fällen, wie du jetzt gerade ja beschrieben hast anhand der Studie, Mumpitz gewesen. Ne? Mhm. Und auch das zahlt ja prinzipiell wieder auf unsere erste Regel ein, langfristig anlegen. Denn wenn ich dann ja immer in den Sommermonaten den Markt verlasse, stehe ich mich halt auch schlechter, auch weil ich dann ja auch immer Steuern bezahlen muss, wenn ich dann halt verkaufe. Ne? Und Market Timing ist ja auch so ein Problem. Ne? Da kommen wir dann ja auch noch drauf zu sprechen, beziehungsweise bei uns im Heft gibt es dann noch einen weiteren Punkt, der Market Timing betrifft, wo wir dann auch noch mal ein paar Erkenntnisse evidenzbasiert und mit Studien dann auf jeden Fall zum Besten geben. Kennst du denn noch eine weitere Börsenweisheit, so, die man so ein bisschen auf den Zahlen fühlen kann?
Börsenweisheit, es gibt zum Beispiel, man sagt ja, politische Börsen sind quasi von kurzer Verweildauer sozusagen, ja, genau. Sieht man immer wieder auch. Wir haben vorhin auch geschaut zum Thema Brexit, da hat sich ja auch nicht unbedingt bewahrheitet, dass das jetzt wirklich so gravierend dann war.
Ja, genau.
Auf kurze Sicht vielleicht schon, aber es hat sich langfristig relativ schnell wieder eingependelt.
Ja, ja.
Ich vermute mal wahrscheinlich jetzt gerade auch mit der Zollthematik mit Trump und China und Europa, das wird sich wahrscheinlich dann auch wieder auf lange Sicht wieder geben oder einfach glätten.
Ja.
Das würde ich jetzt mal annehmen. Also es gab, glaube ich, auch eine Ausnahme, haben wir geschaut. Ich glaube, das war der Afghanistan-Krieg. Da war es, glaube ich, wirklich so, dass es langfristig nach unten gegangen ist. Aber
ja, genau.
Das war, glaube ich, bereits in so einem fallenden Trichter.
Ja, genau. Ich glaube, der Afghanistan-Krieg, also zu dem Zeitpunkt war es ja auch so, dass die Dotcom-Blase geplatzt ist. Also die Märkte insgesamt ja sowieso runtergegangen sind. Aber ich glaube, was man auf jeden Fall mitnehmen kann, ist, dieses politische Börsen haben kurze Beine, stimmt bedingt. Ne, wie du schon gesagt hast, es ist immer ein Spiel mit den Erwartungen, ne? Weil auch immer, wenn große Wahlen anstehen, wenn dann hinterher klar ist, wer der Kandidat ist, ne, oder wer der neue Präsident ist, neuer Bundeskanzler ist, neue Bundeskanzlerin, was auch immer, dann ist für die Börse klar, okay, was habe ich jetzt davon zu erwarten?
Ja, ne? Was die Unsicherheit weg und dann kann man wieder investieren oder je nachdem halt umschichten.
Genau.
Unsicherheit ist das Thema wahrscheinlich.
Was ich auch sehr interessant finde, ist, dass das sah man auch an den US-Börsen beispielsweise, wenn der Präsident dann eine Lame Duck war, ne? Also ne, wenn sich so die Häuser dann
drauf einschießen.
Genau, oder die, so ihre Kräfteverhältnisse ausgleichen und der so gesehen nichts mehr passieren kann oder der US-Präsident in dem Fall ja gar keinen Einfluss mehr hat auf die Wirtschaft, weil er nichts mehr durchbringen kann, dass die Börse dann auch entfesselt ist. Ne? Also, deswegen, also manchmal stimmt's, manchmal stimmt's nicht. Genauso wie du jetzt sagst mit dem Brexit, also der FTSE 100, also der britische Index, hat sich dann klar anfangs schlechter entwickelt. Aber auch wenn wir jetzt beispielsweise uns die GDP-Zahlen angucken, also Bruttoinlandsprodukt, dann ist Großbritannien jetzt ja sogar vor Deutschland, wenn mich nicht alles täuscht. Die
letzten 5 Jahre war Großbritannien jeweils vor Deutschland.
Ja, genau. Also denen hat's auf jeden Fall makroökonomisch gar nicht geschadet und auch die Börsenentwicklung hat sich dann eingependelt. Ja. So gesehen, politische Börsen haben kurze Beine. Auch das kann man jetzt nicht als alles überstrahlende und steingemeißelte Weisheit festhalten.
Ja.
Genau. Aber wie ist das denn beispielsweise mit dem Sprichwort, so wie der Januar wird, so wird das Jahr?
Achso, das ist dann der, meinst du den Januar-Effekt?
Ja, ja, genau.
Ja, das ist ja auch so eine Anomalie, die man quasi dem Januar nachsagt, dass da die Renditen besser sein sollen. Hintergrund ist meines Wissens, dass sozusagen im Dezember noch die ganzen, sag ich mal, Investmenthäuser ihre Bücher reinigen oder vielleicht sich der Krücken entledigen und im Januar mit frischem Elan dann starten oder vielleicht auch mit den Vorgaben ihrer Analysten vielleicht dann in neue Unternehmen reingehen und sozusagen da wieder Geld reingepumpt wird.
Ja.
Aber ja, nein, das ist natürlich Würfel werfen, das ist halt 50-50 wahrscheinlich.
Ja, ich fand es ganz interessant. Also die Fondsmanager starten dann ja mit der neuen Liquidität alles, was ja jetzt so die Krücken, wie du schon sagst, ne, die sie halt im Dezember verkauft haben. Das Geld, was sie dann trocken halten, das geben sie im Januar dann wieder aus, um Positionen dann wieder aufzubauen. Genau. Und dann steigt tendenziell auch so ein bisschen die Börse angeblich. Gibt aber auch jetzt mittlerweile Erkenntnisse von Goldman Sachs, dass das ein Coinflip ist. Ne? Also das trifft manchmal zu, der Januar-Effekt, der tritt auf schon mal, aber jetzt auch nicht nachhaltig. Also keiner kann die Uhr danach stellen. Und wenn dem so wäre, ja, dann würden wir alle auch nicht mehr hier sitzen. Dann würden wir alle nur noch diesen Januar-Trade machen und dann wäre es das auch. Genau. Ja.
Apropos nicht mehr hier sitzen, da gibt es sicher auch ein paar Redakteure, die nicht mehr in der Redaktionsstube sitzen würden, wenn sie nicht Finanzpornografie betreiben würden. Aber da gibt es ja immer wieder auch die Überschriften, dass ich mit diesen Aktien, die steigen immer oder 5.000% in 3 Jahren oder so.
Ja.
Oder gibt ja auch so einen bekannten Bestseller-Autor, ich nenne jetzt den Namen nicht, aber in 7 Jahren zur 1 Million oder sowas.
Ja.
Also da kann man sich ja schon drauf verlassen, fast, dass das nicht funktioniert. Außer man hat vielleicht jetzt schon fast 1 Million, da klappt es vielleicht schon, aber
für
den Otto Normalbürger sind das natürlich unerreichbare Ziele. Und man weckt ja auch irgendwie ein bisschen mit Hoffnungen, die vielleicht gar nicht zu erfüllen sind.
Ja.
Und aber ich meine, man begegnet natürlich diesem Phänomen auch in anderer Weise. Also es kann natürlich auch eine irreführende Werbung sein oder vielleicht ein Finanzberater, der dann, sag ich mal, die nominale und reale Rendite nicht auseinanderhält, was wir vorher schon mal kurz besprochen haben.
Ja, genau.
Es gibt ja zum Beispiel auch, wenn man mal vergleicht, nominal real auf dem MSCI World bezogen, von 1970 bis heute ist das, glaube ich, 1 Prozentpunkt im Jahr Unterschied gewesen. Klingt wenig, ist aber auf 50 Jahre.
Absolut.
Natürlich sehr, sehr viel. Und ich habe noch längerfristige Zahlen neulich aufgeschnappt von der Credit Suisse. Das war von 1900 bis 2020. Und demnach wäre die reale Rendite deutscher Aktien bei 3,3% gewesen. Also wir haben natürlich vorher auch ein bisschen mit den nominalen Renditen geklingelt, aber im Prinzip zählt halt doch dann die reale Rendite.
Absolut.
Und ich meine, auch ein Finanzberater ist natürlich auch irgendwie interessiert, möglichst alles gut zu verkaufen, die Schaufensterprodukte zu präsentieren. Da ist natürlich der reale Zins meistens eher, was man ein bisschen verstecken möchte.
Ja, klar.
Oder auch nur die positiven Sachen von einer bestimmten Branche vielleicht nur erwähnen oder so und die negativen oder die Risiken verschweigen. Das würde auch dazu zählen vielleicht.
Ja, ja, klar. Also ne, die Regel, die wir hier halt ableiten wollen, ist natürlich, identifiziert Finanzpornografien und wenn ihr das sowas erkennt, dann lauft schnell weg. Ne?
Ja, genau.
Also Finanzpornografie ist jetzt ein Begriff, ne, den meines Erachtens Gerd Kommer geprägt hat. Ne? Wenn er dann zum Beispiel sagt, okay, es wird gern Nominal- und Realrendite dann verwechselt und dann, ne, wenn man jetzt so mit den Hosenträgern schnalzen wird, dann gibt es halt eben die höhere Rendite in dem Fall. Ne? Und darauf muss man auf jeden Fall, da muss man auf jeden Fall aufpassen. Ne? Genauso ist es halt auch, wenn diese Mittelmänner-Sachen. Ne? Also wenn man kann in ETFs investieren und man hat ist sofort in diesem Investment drin. Ich habe keine Partei dazwischen geschaltet. Ja. Aber es gibt dann ja auch so viele Versicherungen, ne, die dann im Versicherungsmantel dann Indexpolicen beispielsweise verkaufen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, ja okay, warum sollten die jetzt unbedingt so viel besser sein als jetzt so ein Pure Play? Ne? Ja. Also genauso ist es ja mit einem schönen Drink. Ne? Wenn ich jetzt einen schönen Whisky trinken will, dann trinke ich einen schönen Whisky und dann mache ich mir keine Eiswürfel da rein und keine Cola. Ja. Weil das ist für den Geschmack nicht gut und genauso ist es mit der Rendite. Wenn ich noch was dazwischen schalte und noch was da reinrühre, dann nimmt es leider von dem Geschmack bzw. dann von der Rendite weg. Und das müssen wir auf jeden Fall vermeiden, denke ich mal. Stimmt. Da kommen wir auch gleich noch zu. Ne?
Ja. Ich meine, das Thema Indexpolicen hatten wir ja schon mal, glaube ich, hattest du mit dem Hartmut Walz mal ein Interview.
Ja.
Wir haben jetzt auch wieder einen Heftartikel, da geht es auch so um Vorpolicen und generell nicht nur Absicherungen, sondern auch Versicherungen. Also da gibt es allerhand Versicherungen. Also ich meine, wer kennt das nicht, man schließt mal schnell vielleicht eine Versicherung ab, weil es vielleicht auf den ersten Blick nötig scheint oder irgendwie man doch, weiß nicht, die Angst einen da hineintreibt.
Ja.
Aber es gibt so viele Versicherungen, die man eigentlich gar nicht braucht. Also zum Beispiel eine Handyversicherung, also das sichert keine Existenz ab. Eine Ausbildungsversicherung bei einem, ich glaube, Garantiezins von 1% oder so.
Ja.
Dann Restschuldversicherung haben wir auch im Artikel erwähnt. Das ist auch meistens wenig sinnvoll, weil es gibt da gewisse Ausschlussklauseln, die dann oft greifen und du hast dann auch relativ wenig davon. Deswegen war unser Gedanke, wir greifen mal vielleicht 5 Versicherungen auf, die man also gedost kündigen könnte?
Absolut. Ne? Also wir reden jetzt hier, nur um das mal so klarzustellen, wir haben einen Artikel im Heft, ne, wo es dann darum geht, okay, du hast ja das mal angeguckt, fand ich total klasse auch zu lesen, da habe ich mich sehr gefreut. Woran kann ich eigentlich wirklich sparen? Ne? Ja. Also so, okay, dann gucke ich mir meine Verträge an. Hm, ich habe meine Investments habe ich jetzt alle auf die Kette gekriegt. Ja. Wie sieht es mit der Absicherung aus? Vielleicht habe ich schon einiges. Ja. Brauche ich denn tatsächlich immer alles? Ja. Ne? Und du hast es jetzt schon angesprochen, gibt es ein paar Versicherungen, die machen nur bedingt Sinn. Ja. Ne? Ich beispielsweise, ich bin großer Katzenliebhaber, aber ich habe keine Haustierversicherung. Mhm. Ne? Und die Frage ist dann ja natürlich, warum sollte ich das abschließen? Denn am Ende, das klingt jetzt ein bisschen merkwürdig, es ist ja ein Rechenbeispiel. Ne? Ja. Also wenn ich jetzt bei einer Haustierversicherung eine Rate von 20 Euro im Monat habe oder so und ich habe dann einmal in 10 Jahren vielleicht einen teureren einen Tierarztbesuch, dann stellt sich natürlich die Frage, habe ich über die Jahre vielleicht am Ende mehr einbezahlt, als ich dann vielleicht bar selber vor Ort bezahlen könnte, ohne die Versicherung dann in Anspruch zu nehmen. Und kann beispielsweise dann sagen, okay, die Tierarztversicherung, die kostet mich Summe X, die kann ich jetzt in den ETF reinpacken. Ja. Und wenn es dann wirklich mal so weit ist, klar, okay, sind Steuern, aber so, dann kann ich ja immer noch sagen, ich zahle es aus eigener Tasche, ich muss jetzt dafür nicht über Jahre Geld in die Versicherung packen. Ne? Was hattest du noch für Versicherungen,
wenn es um Staat da oder im Artikel? Also die Restschuldversicherung war dabei, die Ausbildungsversicherung, dann die Vorpolice.
Ja, was auch noch so ein Ding ist, das hatte ich auch gesehen, Gepäckversicherung. Ne? Mhm. Macht, sage ich mal, bedingt Sinn, macht dann auch nur bedingt Sinn. Vielleicht haben auch schon viele von unseren Zuschauerinnen und Zuschauern eine Kreditkarte. Ne? Da ist dann häufig auch schon mal eine Gepäckversicherung drin. Also schaut gerne mal in die Bedingungen rein. Wenn ihr, meist war das so eine Goldene Amex oder so, gibt wahrscheinlich auch andere Anbieter, die das inkludieren, dann ist die da schon drin eventuell. Ne? Und dann müsst ihr nicht extra eine kaufen.
Ich glaube, bei der Hausratsversicherung ist auch schon einiges dabei, wenn man also in puncto Verreisen dann.
Das kann, ja.
Glaube ich, ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber muss man vielleicht mal sich beraten lassen einfach. Aber es gibt auf jeden Fall viele Versicherungen, die man nicht braucht. Das ist, kann man, glaube ich, so sagen.
Ja,
muss man private Haftpflichtversicherung, da muss man vielleicht nicht sparen, aber.
Ey, machen wir uns nichts vor. Und wir wollen ja auch nicht auf die Versicherungsbranche einprügeln, denn vollkommen klar ist, jeder braucht eine Hausratversicherung, jeder braucht eine Haftpflichtversicherung. Ja. Da gibt es überhaupt kein Vertun. Es
gibt ein paar so Pflichtversicherungen, aber in unserem Wechenbeispiel, um es vielleicht nochmal mit Zahlen so ein bisschen zu untermauern, haben wir jetzt mal angeschaut, 20 Jahre, wenn man diese 5 Versicherungen oder Absicherungen sozusagen einspart und in einen Welt-ETF investieren würde, käme man so auf 11.000 Euro so als kleines Zuckerl.
Das also es ist macht. Natürlich dann ne, sehr plakativ gerechnet. Ne? Wir haben uns jetzt so die einzelnen, oder du hast ja die einzelnen Versicherungen angeguckt, ne? Was kann man da rausnehmen, warum machen die Sinn oder nicht Sinn?
Ja, es ist
Leben anders. Die Ersparnis haben wir dann in einen ETF reingepackt, genau, immer sinnvoll. Ja, sehr gut. Sinnvoll ist auch, ich merke das schon, also die letzten Folgen hatten wir auch immer mehr Bitcoin in unserem Heft und hier auch in unserem Talk. Und wir haben jetzt wirklich ein abgefahrenes Produkt herausgefunden, beziehungsweise Bitwise ist mit einem interessanten Produkt an den Start gekommen.
Genau.
Das du auch nochmal.
Vielleicht steige ich erstmal so ein. Es sind ja, die letzten Monate waren ja sehr volatil an den Märkten und da ist natürlich der Ruf nach sicheren Häfen lauter geworden.
Klar.
Und natürlich das Erste, was dir einfällt, ist natürlich Gold.
Ja.
Also das ist, kann man auch wirklich unterschreiben. Das ist ja auch der sichere Hafen, hat sich ja wieder einmal aufs Neue gezeigt und allzeit hoch. Also
ja, Goldanleger, haben gute Zeiten momentan.
Genau, auf jeden Fall.
Ja.
Und dann ist eben so die Idee, beziehungsweise viele halt Bitcoin-Fans sehen natürlich den Bitcoin jetzt auch in dieser Tradition des Goldes sozusagen als der moderne, digitale, sichere Hafen. Das muss man natürlich erstmal sehen, ob das wirklich so ist. Also da ist halt der Tracking-Record auch noch zu kurz, bei, weiß nicht, 15 Jahre zu paar tausend Jahre wahrscheinlich Geschichte zum Gold dann. Und natürlich der Bitcoin schwankt auch sehr stark noch. Mhm. Es ist noch sozusagen ein bisschen in den Kinderschuhen. Manche sehen natürlich auch ein bisschen so diese Eigenschaften auch, dass Knappheit 21 Millionen, es ist schon mittlerweile knapper als Gold. Also potenziell auch quasi sichere Häfen-Eigenschaften. Bei beiden sozusagen, bei Gold und bei Bitcoin. Und genau, das, du hast das angesprochen, es gibt von Bitwise ein Produkt, das heißt Bitwise Diamond Bitcoin and Gold ETP, also der kostet 1,49% TER. Das ist so, würde ich mal sagen, für so ein Produkt marktüblich, also ein kompletter Durchschnitt. Die Idee ist, es ist eine dynamische Allokation aus Gold und Bitcoin. Also im Prinzip die Macher dahinter, die versuchen sozusagen zyklische Trends zu erkennen und wenn sozusagen Bitcoin ist quasi für die Rendite, wenn Bitcoin schwächelt, dann eher in Gold gehen. Zum Auflagedatum vor, ich glaube, 2 Monaten ungefähr war das Verhältnis 2:1 pro Gold. Jetzt ist es 90% Gold und 10%, also ist Gold hochgefahren worden, was aber wahrscheinlich gar nicht so schlecht war. Wobei
Bitcoin jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir sprechen, auch wieder gut angezogen
ist. Das stimmt. Ja, wahrscheinlich hätte es nicht viel genommen. Und es ist natürlich auch die Idee, warum man beides kombiniert, wegen der Diversifikation, also Korrelation. Mhm. Also langfristig haben die Macher von Bitwise festgestellt, so auf 10-Jahres-Sicht eine Korrelation von 0,09. Mhm. Und jetzt so in den letzten Monaten eher 0,3. Also es gleicht sich ein bisschen an im Verhalten sozusagen. Ja. Aber immer noch so, dass es quasi ein Portfolio in Sachen Chance-Risiko bereichern würde, diese Korrelation. Also wie gesagt, Goldabsicherung, Bitcoin eher dann fürs Gaspedal sozusagen.
Ja.
Das ist so die Idee.
Ich fand es ganz interessant, weil auf den ersten Blick würde ich ja sagen, das ist ja mehr oder minder das Gleiche. Ne? Also ob du jetzt Gold nimmst oder Bitcoin, dann Bitcoin immer als digitales Gold ja auch bezeichnet. Warum muss man das jetzt in einem Produkt haben? Ne? Und du hast ja einerseits dann den sicheren Hafen mit Gold und Bitcoin, das sich anschickt, ein sicherer Hafen zu werden. Wie gesagt, nur noch wenig Datenbasis aufgrund der geringen Historie, aber natürlich sehr, sehr großes Renditepotenzial. Ne? Und das war, glaube ich, auch so der Gedanke hinter hinter der Emission dieses Produkts. Ne?
Also so der alte und neue sichere Hafen, so vielleicht bisher.
Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Also wir werden es auf jeden Fall weiter beobachten, ne? Wie es da weitergeht. Auf jeden Fall spannend.
Ja, denke ich auch.
Ja.
Ja, dann wenn es um Diversifikation geht, geht es natürlich auch immer um sozusagen Chance-Risiko-Optimierung. Und da habe ich mir eben mal angeschaut, die Grenzmärkte. Also es gibt einen ETF, der ist aber synthetisch auf die Frontier Markets, also die Grenzmärkte. Sozusagen dann die Länder unterhalb der Schwellenländer. Es sind 28 Stück. Also im Prinzip, wenn du sagst, Industrieländer, Bundesliga, zweite Liga, dritte Liga, so kann man es vielleicht vergleichen. Mhm. Und die Frontier Markets, das sind, wie gesagt, 28 Staaten. Vietnam und Marokko sind da so die größten Staaten. Die Frage war eben, bringt das mir sozusagen mehr im Sinne von Chance-Risiko?
Ja.
Antwort ist wahrscheinlich eher nein, weil die Korrelation von Industrie zu Schwellenländern ist fast genauso wie von Industrie zu Grenzmärkten. Also da ist kaum einen positiven Effekt eigentlich, plus noch ein höheres Risiko, weil natürlich die Staaten viel unstabiler sind, die Volkswirtschaften sind auch noch nicht so erwachsen, sage ich mal. Mhm. Und du hast natürlich die Thematik der Abhängigkeiten. Also Marokko hängt halt sehr stark an der EU durch den Außenhandel. Und bei Vietnam ist es halt China. Also die hängen halt sehr stark am chinesischen Markt und am Wohl und Wehe sozusagen ihrer Hauptnachbarmärkte sozusagen. Von daher würde ich mal sagen, man braucht es eigentlich nicht.
Ja, interessant auf jeden Fall, dass du es dir mal angeschaut hast. Ja. Ne? Ist auch so ein Thema, was bei uns so in der Vergangenheit so ein bisschen hinten übergefallen ist. Und man sagt immer, ja, okay, Schwellenländer brauche ich. Ja, nein. Wow. Und da sind die Frontier Markets, haben keine große Rolle gespielt. Deswegen schön, dass wir es uns jetzt mal angeschaut haben. Aber wer Chancen dort sieht, möge zuschlagen. Aber offenbar, ja.
Vielleicht ein kleiner Randaspekt, ist vielleicht doch interessant. Es gibt ja immer diese Faktorprämien. Also, und in dem Fall ist es nicht das britische Risiko, sondern eine andere Faktorprämie.
Okay.
Und die erfährt man dann im Heft.
Sehr gut. Du hast mich längst überzeugt. Hervorragend.
Genau, wir hatten jetzt Portfolio Management soweit abgeschlossen, würde ich sagen. Wie sieht es denn mit dem Liquiditätsmanagement aus?
Hervorragend. Bei mir leider nicht. Ich stand immer so ein bisschen an der Seitenlinie und konnte jetzt nicht so nachlegen, wie ich denn gerne gewollt hätte. Und da habe ich mich halt gefragt, okay, was macht jetzt eigentlich gutes Liquiditätsmanagement aus? Also ihr merkt schon, es geht darum, wie viel Geld muss ich sozusagen trocken halten, um eben sich bietende Chancen an der Börse wahrnehmen zu können. Ne?
So à la Warren Buffett, dann das immer wieder nachlegen.
Ja, genau. Aber das Interessante ist ja an der Geschichte, wenn ich jetzt sehr hohe Liquiditätsbestände habe ich ja nicht die Chance, die Rendite halt mitzunehmen, die sich dann ergibt, wenn so, das liegt dann auf dem Tagesgeldverrechnungskonto, okay, dann gibt es 2%, je nachdem. Ja. Und dann ist es das gewesen. Bin ich aber voll investiert, ne, und der Markt geht runter, so wie wir es ja jetzt in den letzten Wochen dann erlebt haben, ja, dann kann ich ja nicht nachkaufen, nicht verbilligen. Und je nachdem, welcher Typ Anleger und Anlegerin sind, kann man jetzt bei risikoaversen Typen so zwischen 20-25% Liquiditätsreserve annehmen und risikoaffinere dann 10-15, okay, würde ich sagen. Das ist ein guter Wert, mit dem man dann eben arbeiten kann. Und es gibt auch wirklich Studienmaterial dazu. Hat mich da ein bisschen eingefuchst. Morningstar hat eine Studie begeben, deren Erkenntnis es halt ist, dass wir jetzt gemessen an Fonds, ne, die Liquidität ja auch logischerweise vorhalten, die müssen ja auch kaufen und verkaufen, also aktive Fonds, die in Krisenzeiten mehr Liquidität haben, sich natürlich besser geschlagen haben. Okay. Und das ist ja auch logisch, denn ich kann ja reagieren. Ne? Ich kann dann einerseits verbilligen, Chancen wahrnehmen, ich kann dann aber auch gegensteuern und sagen, okay, ich schichte dann halt um und habe dann vielleicht defensivere Werte dann nochmal zusätzlich dann da reingegeben.
Du kannst Chancen wahrnehmen, aber auch verpassen. Das ist ja auch noch ein großes Thema, oder?
Ja, klar.
Es geht immer in beide
so,
Richtungen.
Ja, ja, absolut, ja, genau. Aber so mit diesen Richtwerten kann man gut arbeiten. Ja. Und mehr dazu im Heft auf jeden Fall.
Mhm. Ja. Genau, ansonsten könnte ich noch den Aktiensparplantest beisteuern.
Auf jeden Fall. Da habe ich, den mag ich, da bin ich ein großer Fan von, ehrlicherweise. Da freue ich mich immer sehr drauf. Mhm. Und diesmal haben wir 15 Anbieter im
Test. Das sind 15. Ich glaube, letztes Jahr hatten wir auch so in der Größenordnung. Ich weiß jetzt nicht mehr die genaue Zahl, aber ich denke, der Anfang war ähnlich. Was sich erhöht hat, ist die Anzahl der Empfehlungen. Ja. Wir hatten letztes Jahr 2, also das war Scalable und Trade Republic, kann man sagen, das war bis vor einem Jahr, war das, sage ich mal, in der Goldstandard in dem Bereich. Mittlerweile haben wir noch 3 andere, die wirklich auch gut sind, darunter ein wirklich ganz neuer deutscher Broker, der ist auch sehr gut. Das Erfreuliche ist ja auch, sie haben das Angebot also durch die Bank eigentlich erhöht und es gibt halt auch mehr Anbieter, die auch kostenfreie Aktiensparpläne anbieten. Also ETF-Sparpläne sind ja schon seit Jahren kostenlos, also zumindest bei vielen Anbietern. Bei Aktiensparplänen ist das jetzt relativ neu, dass das auch wirklich mehrere Anbieter so haben. Ja, wer da das Rennen gemacht hat, erfährt man natürlich im Heft.
Ja.
Und genau.
Ja, ja, ich finde es deshalb so spannend oder bin deshalb immer so ein großer Fan dieses Tests, weil es eben neu ist, ne, und weil sich da etwas tut in dem Bereich. Ja. Und weil ich denke, dass das auch immer eine sehr, sehr gute Sache ist, auch mal an Einzelwerte ranzukommen. Ne? Gerade wenn es jetzt Aktien sind, die jetzt einen hohen Kurswert haben. Ja. Also Berkshire, Hathaway,
also
Lind und Sprüngli und so. Ne? Und ja, wer hat schon mehrere 10 oder dann auch schon mal $100,000 Euro da liegen und kann sich diese Aktie dann kaufen, weil natürlich will man ja diversifizieren. Ja. Also da sollte jetzt nicht dann das Investment alleine von abhängen. Deswegen ist es so toll, dass man einen Sparplan darauf abschließen kann und beispielsweise dann ja auch 100 Euro damit dann sparen kann und diese Bruchstücke, wie du ja schon gesagt hast, dann eben auch kaufen kann. Das finde ich ganz toll.
Und Einzelaktien haben dadurch auch weniger Risiko. Also dadurch, dass du ja diesen Cost-Average-Effekt hast, senkst du auch das Risiko von Einzelaktien, die ja generell natürlich höhere Risiken haben als ein ETF.
Ja.
Und vielleicht auch zum Einstieg, es ist ja auch ein bisschen emotionaler. Viele haben ja dann vielleicht ihre Lieblingsmarken.
Ja,
vielleicht mal dann mal einsteigen, das ist vielleicht, sag ich mal, spricht die Leute vielleicht mehr an als ein MSCI World, wenn du, keine Ahnung, als Kind bei McDonald's warst, dann kaufst du dann McDonald's-Aktie oder Coca-Cola oder fährst gerne in BMW.
Ja, absolut.
Das ist vielleicht ein guter Einstieg, aber generell würde ich schon sagen, eher ETF-Sparpläne, also zumindest in der Hauptsache dann. Also.
Ja, ja, ich fand das so interessant. Der Markus hat ja jetzt ja auch vor ein paar Wochen nochmal ein Portfolio-Update gegeben, von seinem Portfolio. Ne? Und da sagte er halt auch so, ja, er weiß ja auch, er hätte Apple jetzt ja auch in mehreren Sammelinvestments halt drin, aber er mag die Aktie so gerne, deswegen hätte er die nochmal gesondert als Einzelwert. Und das fand ich halt ganz schön. Aber grundsätzlich, ja, wie du schon sagst, ne, wenn man halt so eine emotionale Bindung hat zu einer Marke, dann kann man das natürlich auch besparen. Es gibt ja auch sogar ETFs mit starken Marken. Auch dieser Effekt ist ja belegt, ist jetzt ein großes Wort, ne? Aber da kann man auch schon Rendite machen. Ne?
Na klar.
Ja, Rendite machen kann man auch mit unserem Heft. Ne? Deswegen wieselt gleich los und besorgt es euch im Kiosk oder bei uns im Shop. Links auf jeden Fall bei uns unten in der Beschreibung. Und ja, dann bin ich mal sehr gespannt, wie euer Feedback ausfällt. Wir beide freuen uns auf jeden Fall und ich denke, es ist ein gutes Heft geworden.
Ich denke auch.
Super. Thomas, dann, sage ich mal, Vielleicht nicht bis zum nächsten Heft, vielleicht sprechen wir uns unterwegs nochmal. Das wäre ja ganz schön.
Genau,
das Ding, ansonsten geht es jetzt aber schon wieder los mit der Planung der nächsten.
Mhm.
Also,
klar.
Bis ganz bald und viel Erfolg bei euren Börsenentscheidungen und eine ruhige Hand. Bis dann.
Ciao.
Ciao. Ja, liebe Extra-ETF-Community, das war's schon wieder für diese Woche mit unserem Talk-Format. Zu Gast war ich, beziehungsweise ja, Thomas Brummer, wie ihr es wollt, stellvertretender Chefredakteur. Wir haben gemeinsam über das neue Extra-Magazin gesprochen, beziehungsweise die neue Ausgabe. Und wenn euch das gefallen hat und ihr Lust auf das Heft bekommen habt, dann bestellt es doch gerne bei uns im Shop oder wie gesagt, holt es euch am Kiosk. Ich wünsche euch jetzt noch eine erfolgreiche Börsenwoche und eine ruhige Hand bei euren Investmententscheidungen. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Ciao!